Die Baufinanzierung ist ein ganz großer Part von einem Neubauprojekt und läuft natürlich ganz anders, als es ist, wenn man einfach ein Haus kauft, ja, ein bestehendes Haus kauft. Und ich habe mir jetzt hier wieder den Jörg Somborn eingeladen in den Podcast, der ja auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, wo er sehr viel über Finanzierung und Zinsen etc. teilt. Und ich bin mit ihm mal wirklich in die Details gegangen, wie man denn so eine Finanzierung für ein Neubauprojekt wirklich angeht. Und gerade wenn man am Anfang noch nicht so wirklich die Baukosten kennt, wie geht man mit einem Puffer um, wie macht man es, wenn man das Grundstück jetzt nicht ganz aus Eigenkapital bezahlen kann, wie sind Raten, er hat auch mal ein aktuelles Beispiel dann mitgebracht. Und ja, freue ich mich drauf und hier kommt die Episode für euch.
In diesen 750.000, die sind jetzt natürlich nur mal fiktiv, weil wir darin halt sehen, dass ein Vorhaben funktionieren kann. Ja, wenn ein Grundstück 150.000 Euro zum Beispiel kostet, das Haus dann mit so 450, 500.000 plus dann nochmal die Baunebenkosten, die man halt rechnen sollte. Wie geht man denn jetzt bei der Baukostenplanung in der Finanzierung vor? Weil zu dem Zeitpunkt, wenn ich die Finanzierung abschließe, habe ich ja vielleicht die konkreten Baukosten noch nicht, gar nicht so in dem Detail, wie es die Bank vielleicht bräuchte. Wie macht man das am besten?
Also ich sehe es schon sehr häufig, auch wahrscheinlich geprägt durch die Videos, die ich veröffentliche, dass die Leute schon sehr konkret in den Baukosten sind, also in der Baukostenaufstellung. Und die Banken wollen das auch so haben. Das heißt, der erste Schritt ist immer erstmal zu einer Bank oder zu einem Finanzierungspartner, ja, also zu einem Finanzierungsvermittler, der sich das Vorhaben, was ihr vorhabt, überhaupt anschauen kann. Und erstmal schaut anhand vom Eigenkapital und anhand vom Einkommen, was ist denn im Maximum möglich? Das heißt nicht, dass man das Maximum ausreizen muss, sollte, aber was ist denn überhaupt möglich und geht sauber durch bei der Bank?
Ja. Diese Frage. Vielleicht ganz kurz, nur weil ich da auch immer Fragen dazu kriege. Dafür braucht man noch keine konkreten Angebote oder irgendwas, ne? Um diesen Gesamtrahmen mal zu ermitteln.
Nee. Dafür braucht man sein Einkommen. Wie viel Eigenkapital habe ich zur Verfügung? Und das sind die einzigen zwei Zahlen, die man konkret erstmal braucht. Ja. Und dann.
Vielleicht, kann man wenn man halt schon 55 ist, dann, ne?
Gut, wenn man jetzt schon, ne, ich gehe immer davon aus, das sehe ich jetzt auch so anhand der Zielgruppe, die die Videos schaut, die ist immer so zwischen 25 und 45, so die Hauptzielgruppe, wo wir auch die Anfragen drüber bekommen. Wenn wir natürlich jetzt Richtung 45 plus schon gehen oder 50 plus im Alter, das muss man sich schon sehr speziell anschauen, weil dann sprechen wir auch über die Rentenphase. Ja, was sind für Renteneinkünfte da? Also die Leute bringen dann in der Regel aber auch schon weitaus mehr Eigenkapital mit, die dann nochmal einen Neubau sich erstellen lassen oder erstellen. Muss man sich im Speziellen anschauen. Aber so der normale Kunde, der, ich sag mal, so Mitte 30 bis 40 ist, ja, oder zwischen 30 und 40 ist, das sind ja so die Standardkunden, die Anfragen, die reinkommen, erreicht das Einkommen, das Eigenkapital und dann kann man damit schon arbeiten und dann kann man daraus schon was ausrechnen. Und damit gehen die Leute dann in der Regel los. Entweder haben die schon ein Grundstück auch gefunden und wollen jetzt nochmal wissen, wie viel Baukosten sind möglich, also vom Gesamtvolumen her. Und dann sagen wir auch ganz klar, wo die Grenze ist. Ich habe es in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt, dass die Kunden mit utopischen Vorstellungen kamen, weil die das auch von irgendwelchen anderen Leuten gesagt bekommen. Wo ich gesagt habe, okay, dann sind wir aber raus. Ja? Ja. Weil das können wir nicht garantieren und das wollen wir auch nicht begleiten in der Form, weil wir begleiten die Kunden ja dann teilweise über Monate, über ein, zwei Jahre bei dem Vorhaben. Und wenn da jemand total utopische Vorstellungen hat, dann macht das auch, ich sag mal, von Anfang an keinen Sinn.
Ja. Es macht dir ja auch keinen Spaß, wenn dann mittendrin das Geld ausgeht und der sagt, oh, aber du hast mir doch gesagt, das funktioniert.
Man muss klar sein. Man muss einfach klar sein. Ja, und klar ist auch, dass man einfach realistisch plant. Ja, ja? Und nicht sagt, wenn die Grenze 450.000 ist, also die Finanzierungsgrenze, dann gehe ich nicht auf 500.000, sondern gucke ich, dass ich im Sweet Spot irgendwo bei 400 bis 450.000 auch bleibe. Damit's auch eine. Wir hatten jetzt einen Fall, da kam jemand, Top-Bonität, sechsstelliges Eigenkapital, fast fünfstelliges Einkommen im Monat, würde man sagen Top-Bonität. Aber der hatte ein Volumen, was siebenstellig war. Beginn siebenstellig, muss ich dazu sagen. Hat er auch schon den Bauvertrag unterschrieben. Weil Wer hat denen gesagt, dass der das so umsetzen kann? Hatte dann eine Vorstellung an Wunschrate, die der umsetzen wollte. Ich glaube, Finanzierungsvolumen lag irgendwo bei um die 800.000 Euro. Und hatte dann eine Vorstellung, dass der irgendwie eine Rate zahlt von 2.500 bis 3.000 Euro.
Was wir jetzt ja gerade schon im Beispiel gesehen haben, dass das nicht,
ja,
nicht
ne? Also da muss man auch manchmal selber, ich meine, man, es gibt ja so viele Informationen im Internet mittlerweile, ja. Ich will jetzt nicht nur auf meine Videos, wo ich auch viel über Budgetthemen und Zinsen und so spreche, aber man kann sich ja informieren. Ja. Und wenn ich nur einfach rechne, 2%, 4% Zins, 2% Tilgung, dann habe ich pro 100.000 Finanzierungsvolumen habe ich 500 Euro Rate. So, das rechne ich hoch mal 8. Ja, dann bin ich bei 4.000 Euro im Monat. Jetzt kann man noch, wenn ich einen besseren Zins bekomme und wenn ich vielleicht ein Förderdarlehen bekomme, kann man das Ganze noch mal ein bisschen drücken und dann ist man irgendwie bei 3.500 im Monat. Dann kann ich vielleicht ein bisschen noch mit der Tilgung spielen, die Tilgung noch mal ein bisschen. Aber das ist alles Kosmetik.
Ja.
Und ich versuche die Leute gerne in die Klarheit zu bringen. Mhm. Ja, deswegen auch die Videos, wo auch vielleicht viele hören, was sie nicht gerne hören. Mhm. Aber ich kann auch jetzt rückblickend die letzten Jahre, ich sehe ja, was bei uns an Anfragen reinkommt, vor allen Dingen über die ganzen Social-Media-Kanäle. Ja. Und wir sehen auch die Unterscheidung. Die Leute, die über den Content kommen, bei euch ja auch, ja, ist ja, denke ich mal, hochgradig. Die Anfragen, die reinkommen, ist hier über die ganzen Videos und die Inhalte, die wir veröffentlichen. Die Leute sind klar, die Leute sind informiert. Das sind wirklich in der Regel Top-Leute. Top-Kunden. Und das soll jetzt keine Abwertung sein, aber die sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt haben und sich dieses Wissen angeeignet haben, solche Fälle sehe ich ja auch.
Ja.
Und es sehen auch meine Berater, Kollegen. Mhm. Die sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja.
Da fängst du von Höcksken auf Stöcksken alles an zu erzählen. Ja?
Ja.
Wie gesagt, dafür sind Berater auch da, dass sie erklären. Ja. Aber bei den Leuten, die sich im Vortrag gibt, da musst du keine Hintergrundinformationen. Die Leute wissen einfach Bescheid. Und ja, das ist einfach auch sehr wichtig und vor allen Dingen auch bei der Kalkulation. Deswegen ganz wichtig, erster Punkt ist das Thema, genau zu wissen, was kann ich mir überhaupt leisten. Und ja, der zweite wichtige Schritt ist dann auch für die Bank das Thema Baukostenaufstellung. Mhm. Das heißt, die Bank will schon genau wissen, was macht ihr da?
Ich möchte wie genau muss das sein? Ja, genau, bring mir gerne ein Beispiel.
Also wir haben immer eine ganz einfache dreiseitige Baukostenaufstellung. Da steht drauf Grundstück, also Grundstückskaufpreis, die ganzen Nebenkosten sind da aufgelistet. Zweite Seite ist dann das Thema Baukostenaufstellung. Das heißt, entweder haben die Kunden festen Ansprechpartner oder eine feste Hausbaufirma, Fertigbaufirma, wo dann ein fester Preis steht. Und dann ist unter den Baukosten nochmal einzelne Gewerke aufgelistet. Und je nachdem, was jetzt über den Hausbauvertrag schon abgedeckt ist, muss ich natürlich unten nichts mehr ergänzen. Aber wenn es jetzt einzelne Gewerke gibt, ich nehme jetzt mal das Standardbeispiel, Malerarbeiten und Bodenarbeiten, wenn ich die jetzt nicht im Hausbauvertrag drin habe, dann liste ich die nochmal auf. Mhm. Einzeln. So.
Ja.
Dann gibt es das Thema Baunebenkosten, das ist der dritte Punkt. Und dann gibt es noch das Thema Außenanlagen.
Mhm.
4 Punkte. Mhm. Und darüber sollte schon jeder ziemlich klar sein, weil die Banken wollen das genau wissen. Wenn ich jetzt der Bank sage, ich brauche 500.000 Euro für meinen Neubau, dann macht die Bank nichts. Die Bank möchte ja immer eine Baukostenaufstellung sehen. Entweder die sehr vereinfachte Variante, die wir zur Verfügung stellen, dann muss aber auch ein Architekt oder ein Bauunternehmen darunter unterschreiben, dass es auch wirklich realistisch so umgesetzt wird. Oder ich habe halt eine Baukostenaufstellung von einem Architekten. Das ist eigentlich immer die 1A-Lösung. Ja, wenn ich wirklich eine Baukostenaufstellung von einem Architekten habe. Zweites Beispiel. Entweder bin ich schon sehr klar, habe alles runtergeschrieben, oder ich bin noch nicht ganz so klar, weil ich noch in der Findungsphase bin, in der Angebotsphase, möchte aber schon die Finanzierung safe haben. Dann brauche ich trotzdem diese Baukostenaufstellung, aber so genau wie möglich. Und dann kann man mit sogenannten Puffern arbeiten.
Okay.
Natürlich muss es schon sehr detailliert sein. Also man sollte sich schon wirklich sehr, sehr gute Gedanken machen. Wer 400.000 Darlehen aufnimmt und nachher braucht er doch 600.000, dann hat er sich nicht genug Gedanken darüber gemacht.
Ja.
Die Banken wollen eine realistische Baukostenaufstellung sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht weiß, wie viel die Elektroarbeiten kosten, wie viel die Malerarbeiten kosten, dann kann ich trotzdem ja schon mal recherchieren, abschätzen, mit Handwerkern, mit den jeweiligen Gewerken sprechen, Kostenvoranschlag einfach mal geben lassen. Und wenn man weiß, das ist vielleicht noch nicht das Ideale, was ich haben möchte, das wird vielleicht teurer oder kostet mehr. Teurer hört sich immer so blöd an, ne? Dann setze ich in dem einzelnen Gewerk ein Puffer rein. Ich kann nicht sagen, ich nehme jetzt 400.000, habe ich einmal runtergeschrieben an Baukosten, habe das alles schön verteilt auf die einzelnen Gewerke und schreibe dann unten drunter 100.000 Euro Puffer. Eine Bank kann mit einem Puffer nichts anfangen.
Es muss
Wenn
immer
der Puffer
zugeordnet
steht,
sein.
das ist so, es verläuft im Sand. Die Bank, ja, wofür braucht ihr den Puffer? Es gibt immer Ausnahmen. Ja, es gibt immer Ausnahmen, dass eine Bank vielleicht sagt 20, 30.000 Euro, okay. Ja, aber das sind Ausnahmen. Vielleicht bei der regionalen Bank vor Ort, die den Kunden sehr gut kennen, whatever. Ja, wenn ich wirklich einen guten Finanzierungsplan nachher haben möchte, die Top-Bank für mein Vorhaben nachher haben möchte, ist die Baukostenaufstellung für Neubau immer essentiell. Die Puffer immer bei den Einzelgewerken einplanen. Das heißt, dann trage ich bei den Einzelgewerken statt 10.000 Euro 13.000 Euro ein und habe den Puffer drin, weil ich den schon im Gewerk eingeplant habe und dann weiß die Bank weiß ja gar nicht, ob da ein Puffer drin ist.
Ja,
Aber die
klar.
Bank sieht dann, ah, das ist eine realistische Kostenschätzung. Damit kann ich arbeiten. Es kommt dann immer die Frage auf, ja, was ist denn, wenn ich nachher zu viel geplant habe? Die kommt immer. Es ist ganz selten, dass das wirklich nachher nicht aufgeht. Das Geld ist immer weg. Also
Und wenn ich für das Gewerk, dann bei einem
genau,
anderen.
es muss nachher auch nicht, wenn in der Baukostenaufstellung stand, 10.000 Euro für Malerarbeiten, dann müssen die 10.000 Euro für Malarbeiten verwendet werden, sondern kann auch nachher 8.000 Euro sein und ein anderes Gewerk kostet 12.000 Euro. Das ist der Bank am Ende des Tages egal, ne? Aber ich brauche eine realistische Einschätzung, eine realistische Aufstellung und dann funktioniert das Ganze auch. Also muss schon ziemlich klar sein. Man kann nicht so ganz vage daran gehen. Die Banken wollen das schon konkret wissen. Es gab mal Zeiten, vielleicht müssen wir auch mal wieder ein paar Jahre zurückspulen. Ich kenne ja auch die Gespräche mit den Leuten, wenn man sich jetzt ganz normal irgendwie im Urlaub oder mit irgendwelchen Freunden trifft und mal unterhält oder irgendwelche Leute kennenlernt, ja. Jeder hat ja seine Story, wenn er neu gebaut hat oder wenn er eine Bestandsimmobilie gekauft hat. Und vor Jahren war das tatsächlich so, dass du auch nicht für alles immer Nachweise brauchtest. Die Bankenlandschaft hat sich da mittlerweile komplett gedreht. Ja, dann hat man einfach einen sogenannten Baustandsbericht geschickt, ja, mit ein paar Fotos und dann hat man gesehen, ah, Fenster sind eingebaut, alles klar, wir zahlen jetzt den nächsten Step aus, ja. Die Banken wollen schon sehen, eine Rechnung sehen für die Fenster. Ja, das ist, wie gesagt, wir reden hier nicht nachher am Ende des Tages über 10, 20.000 Euro. Ja, aber die wollen schon Nachweise dafür sehen. Und eigentlich habe ich den Punkt so ein bisschen umschwiffen, was ist, wenn ich nachher zu viel Darlehen habe. Ja, es gibt eine sogenannte Nichtabnahme bei den Banken. Dafür verlangen die dann in der Regel eine Gebühr. Das heißt, bis zu bestimmten Volumengrenzen sagt die Bank, okay, ihr braucht das Geld nicht mehr. Dann braucht ihr das uns auch nicht abnehmen, weil grundsätzlich ist ja vertraglich vereinbart, als Beispiel, ihr habt 500.000 Euro Darlehen aufgenommen, die nehmt ihr bitte jetzt auch komplett. Aber wenn ihr nur 475.000 braucht, dann könnt ihr, das ist so eine Grenze, ist zum Beispiel 25.000 Euro, dann gibt es eine sogenannte Nichtabnahme, dafür zahlt man dann auch eine Nichtabnahmegebühr von 1% der Summe. Ja, Beispiel auch wieder nur, handhabt jede Bank so ein bisschen anders, auch von den Gebühren. Und da muss man es nicht abnehmen. Sobald wir aber, und das sage ich auch immer wieder den Kunden, ich hatte tatsächlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte ich so einen Fall, da haben Kunden einen etwas höheren Betrag nicht abgenommen. Da muss man dann ins Gespräch mit der jeweiligen Bank gehen. Sage ich den Kunden auch. Da können wir als Vermittler können dann nicht mehr viel machen, sondern muss man dann mit der Bank sprechen und sagen, hey, wir sind fertig mit dem Bau, aber wir brauchen das Geld nicht mehr. Und in der Regel, wenn ich da in Kommunikation mit der Bank bin, dann findet man auch eine Lösung. Ja. Und vielleicht sieht die Lösung nachher so aus, dass an den Außenanlagen noch irgendwas gemacht werden muss und dann nimmt man doch noch einen Teil mehr, ja, und der Rest macht man dann über eine Nichtabnahme.
Ja, es war ja eh alles so geplant, dass es am Ende funktioniert, ne?
Genau. Also grundsätzlich sehe ich das Thema auch nicht als sehr kritisch an, weil ich habe noch nie einen Fall gesehen, wo jetzt die Kunden irgendwie an der Sache gescheitert sind. Der Kreditvertrag ist ja auch abgeschlossen. So, und am Ende muss man dann einfach nochmal eine Lösung hinbekommen. Und die Banken wollen ja auch einfach, dass das Ding läuft. Die wollen entweder in die Vollauszahlung gehen oder die wollen das Thema gelöst haben und dass der Kunde einfach die Rate bezahlt und dass sie den Fall vom Tisch haben in der Auszahlung. Das ist ja auch immer das Ziel der Bank. Ne? Man
Absolut,
muss auch
ja.
nicht immer so dieses böse Bankbild aufbauen. Ne?
Ja.
Die Banken sind schon darauf aus, Lösungen zu kreieren und die bekommt man in der Regel auch immer hin.
Ja, absolut.
Und
Und wenn wir jetzt aber
manchmal,
noch mal,
warte,
ja,
und
sag gerne.
manchmal ist vielleicht dann auch der Weg, wenn man vielleicht jetzt nicht direkt den ersten Schritt zur Bank macht, dass man wirklich seinen Vermittler anruft und sagt, hey, was können wir denn jetzt hier machen?
Das ist so. Vielleicht noch mal, weil du ja eingangs gesagt hast, gerade ist eine ganz gute Zeit. Ne, mal so ganz pauschalisiert gesagt, gerade ist eigentlich ein ganz gutes Niveau. Wenn ich jetzt in der Situation bin, in der ich zwar von den Baukosten, also ich wäre mit der Baufirma vielleicht soweit, das Angebot ist soweit ausgearbeitet, da weiß ich, was mich das Haus kosten wird. Es gibt ja aber noch den Faktor mit Erdarbeiten, Hausanschlüsse, so diese ganzen Baunebenkosten drumherum. Ja? Vielleicht habe ich auch noch kein Bodengutachten zu dem Zeitpunkt, sodass ich noch nicht wirklich weiß, wie sieht es da aus? Bin ich da nochmal 20, 30, 40.000 Euro teurer oder günstiger? Wie würdest du da vorgehen, wenn man aber jetzt sagt, eigentlich will ich jetzt dieses bessere Zinsniveau, was es vielleicht dann im Laufe des Jahres nicht mehr so gibt, das möchte ich gerne mitnehmen. Bin eigentlich auf der Baufirmenseite auch soweit, nur bei den Baunebenkosten noch nicht. Wie müsste man halt sehr genau schätzen dann oder wie würde das eine Bank akzeptieren?
Genau. Also erstmal den Fall, den du jetzt schilderst, sehr gutes Beispiel, gibt es viele Bauherren, die genauso gerade unterwegs sind. Vielleicht vorab, da gibt es nicht die 100% Antwort. Restrisiko ist bei dem Thema dann immer, weil ich einfach keine konkrete Kostenschätzung habe. Was ich aber schon kurzfristig machen kann, dass man eine grobe Kostenschätzung macht und sagt, normalerweise, ich meine, manchmal, da muss man auch sagen, es kommt auch immer teilweise auf die Baufirma an, ja, auch auf die Fertigbaufirma. Die sagen dann, die hauen dann Pauschalen raus. So Vertrieblerpauschalen nenne ich die auch gerne, ja. Und die spielen das Thema auch nicht alle, ne? Ich will ja nicht alle über einen Kamm scheren, ja. Die machen mir das Thema aber manchmal doch ein bisschen zu klein. Ja, mit 20.000 kommen wir hin. Wo hat er die Zahl her? Ja, das ist so der Durchschnitt, was wir hier immer haben. Ja, aber hast du noch kein Bodengutachten erstellt? Ja, wir nehmen das einfach mal. Aussage der Kunden dann. Alles schon erlebt, ne?
Ja, ich
Also
auch.
Leute, schaut, dass ihr konkretere Zahlen bekommt und nicht nur von einem Vertriebler eine Aussage. Ja,
Nee,
holt
sowas wie
euch einen
Erdarbeiten
Tiefbauer
nachher gar
vielleicht.
nicht ausführt. Ja, also.
Ja, holt euch vielleicht einen Tiefbauer ganz schnell rein, ja, der die Erdarbeiten macht und lasst mal jemand rauskommen und kontaktiert einfach mal ein paar Firmen auch. Man kann ja auch einfach mal. Früher hat man ja die gelben Seiten aufgeschlagen, heute kann man das Ganze ja googeln. Aber es gibt ja in der Region, in der Umgebung immer wieder genug Unternehmen, Handwerksunternehmen, die man einfach mal ansprechen kann und wo die man auch ansprechen muss und kurzfristig einfach mal eine Einschätzung haben muss. Vielleicht kennen die ja auch aufgrund, weil die regional vor Ort arbeiten, die örtlichen Gegebenheiten. Ja, so, und so hat man schon mal Näherungspunkte, wo man da hinkommt. Am Ende ist natürlich immer ein Restrisiko, was schreibe ich nachher in die Baukostenaufstellung rein. Auch da kenne ich natürlich Fälle, das sind dann wenige Fälle. Ja? Bei 8 von 10 Leuten ist alles gut. Aber bei den anderen zweien haben die auf einmal, also wirklich schon erlebt, auf einmal 40.000 Euro mehr Erdarbeiten. Also mehr Kosten für Erdarbeiten. Ja? Aber da musste dann auch noch der Wald nebenan gerodet werden und so. Also da habe ich schon Sachen erlebt. Ne? Alles gut, ja, passiert. Restrisiko bleibt immer.
Ja, das hat man dann.
Ja.
Was gibt es bei der Finanzierung jetzt speziell von einem Neubauvorhaben aus deiner Sicht noch zu beachten, außer jetzt dieses Baukostenthema?
Also Finanzierungsvolumen haben wir darüber gesprochen. Ganz wichtig, ganz zu Beginn, ganz früh. Dann Thema Bauvertrag zu früh unterschreiben, habe ich mir aufgeschrieben. Es sind wenige, aber die, die es sind, hoffe ich, dass die das Video sehen, ja,
Ja.
oder hören.
Ja.
Ja. Da wirklich aufpassen. Ja, und nicht auch das alles schon erlebt und alles auch in Zeiten, wo man sich überall informieren kann, also alles nicht allzu lange her, weil der Rabatt ist nur noch bis zum 31. XY gültig. Ich muss da jetzt noch mal morgen schnell hinfahren, das Ding unterschreiben, sonst ist der Rabatt weg.
Ja.
Die Baufirmen freuen sich aktuell ja über jeden Neubaufall. Ja, und ob der Rabatt dann wirklich am 31.07. vorbei ist, das wage ich sehr stark zu bezweifeln.
Ja, ich auch.
Das ist so dieses Druckprinzip im Verkauf, ja.
Ja.
Ich kenne das auch im Finanzierungsbereich, aber da ist es halt nun mal oftmals auch Bankvorgabe, ne? Wenn die Bank sagt, zu übermorgen steigen die Konditionen, dann ist es so ein Fakt. Dann ist das wir wollen jetzt schnell einen Abschluss machen, ne? Ich weiß aber im Bereich Handwerk und auch im Bereich Fertighausfirmen und so, da ist schon mehr Flexibilität gefragt. Deswegen, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Dann Thema Baukostenaufstellung haben wir gesagt, ist das A und O. Dann, was noch ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist das Thema Eigenleistungen. Richtig, Eigenleistung richtig verstehen. Wir machen ganz viel in Eigenleistung. Standardspruch. Ich glaube, den kennst du,
Ja,
ne?
klar, ja.
Ja, machen ganz viel in Eigenleistung, ne? Man hat in der Familie viele, die sind entweder Handwerker oder handwerklich begabt, ja. Eigenleistung muss man erstmal so verstehen, das, was man selber körperlich am Bau, am Neubau umsetzt, ist die Eigenleistung aus Sicht der Bank. Nicht die Materialrechnungen. Das Material muss trotzdem gekauft werden. Darüber möchte die Bank einen Rechnungsnachweis sehen. Also da können die Fenster auch nicht irgendwo vom LKW fallen.
Ja.
Schwierig. Wenn man da auf einmal 50.000 Euro für irgendwelches Material braucht und man hat dafür keinen Rechnungsnachweis. Viel Spaß.
Ja.
Mittlerweile wollen fast alle Banken diese Nachweise haben. Das Thema Baustandsbericht hatten wir eben ganz kurz, ja, dass man mit ein paar Bildern und einem Baustandsbericht sieht, die Fenster sind eingebaut, hier bekommt ihr das Geld. Die Zeiten sind vorbei. Die Banken wollen schon konkret wissen, was ist da verbaut worden, beziehungsweise schickt uns die Rechnung zu. Es gibt vielleicht irgendeine regionale Bank und man hat irgendwelche Connections und dann geht das bei irgendeiner Sparkasse oder Volksbank geht es vielleicht irgendwie durch. Würde ich mich nie drauf verlassen. Wenn ihr so ein Ding über die ING oder über eine Commerzbank finanziert, die ING zahlt einfach nicht weiter aus. Die sagen, die schicken einfach immer wieder standardisiert die Schreiben raus zu den Kunden, bitte Rechnungsnachweis für XYZ.
Und dann steht man da.
Das geht nicht weiter.
Ja.
Ja, und das muss man vorher wissen. Ja, wir haben natürlich auch immer wieder mal Fälle bei uns, wo die Kunden, es ist auch wichtig, offen zu kommunizieren. Alles, was wir auch mit den Kunden kommunizieren, bleibt ja auch immer erstmal in unserem Raum. Ja, wie kann man vielleicht etwas gestalten dann auch? Aber immer auf, dass es nachher legal wird. Ja, und nicht, dass es nachher, weil der Kunde hat ein Riesenproblem. Wenn der Kunde den Vertrag unterschrieben hat bei der Bank und die 2 Wochen Widerrufsfrist sind vorbei,
Ja.
dann ist das Thema durch und es ist ernst. Das ist dann kein, da können wir vielleicht noch mal nachträglich was. Nein, das
Ja.
Ding ist durch. Wenn ihr die falsche Bank nachher für euer Bauvorhaben wählt, ja dann gute Nacht. Ja, oder wenn ihr nicht vernünftig aufgeklärt worden seid im Vorhinein. Deswegen, man kann mit Eigenleistungen viel machen, man kann viel Geld sparen, wenn man wirklich was kann oder Freunde, Bekannte was können. Ja, dann hat man dadurch die Arbeitsleistung der Handwerksunternehmen nicht. Und dann kann man sich diese Arbeitsleistung entsprechend anrechnen lassen. Aber man kann sich natürlich nicht die Meisterstunde des
Ja.
Handwerkers anrechnen lassen, sondern man kann sich dann entsprechend Hilfstätigkeiten anrechnen lassen. Dann kommen dann Leute um die Ecke und sagen, ja, wir haben 50.000 Euro Eigenleistungsanteil. Die
Ja.
Bank will sehen, wie setzt sich denn die Eigenleistung zusammen? Ich nenne ein Beispiel. Malerarbeiten, Fußbodenarbeiten ist ein gern gesehenes Beispiel beim Thema Eigenleistung. Sehe ich sehr häufig auch beim Neubau. Das heißt, man kauft sich die Farbtöpfe selber, um es mal ganz ganz pragmatisch rüberzubringen. Man kauft sich das Material selber und streicht selber die Wände. Dann muss ich die Materialkosten in der Baukostenaufstellung natürlich reinsetzen, 10.000 Euro Materialkosten, und kann mir dann dafür 5.000 bis 10.000 Euro an Eigenleistung auch anrechnen. Und es gibt auch immer Eigenleistungsgrenzen. Es gibt Banken, Sparkassen, Volksbanken, die setzen maximal 10.000, 15.000 Euro an Eigenleistung an, ohne groß danach zu fragen, wie setzen sich diese Eigenleistungen zusammen. Es gibt Banken, die sagen 10% der Baukosten, da kann man ein bisschen mehr ansetzen. Wenn ich 400.000 Euro Baukosten habe, dann habe ich 40.000 Euro, die ich ansetzen kann und die ich auch nicht groß nachweisen muss. Auch das. Wir machen es dann trotzdem immer, dass wir das trotzdem in der Baukostenaufstellung schön in zwei Spalten machen und das vernünftig aufsetzen für die Bank, dass es da wirklich nachher keine Rückfrage gibt, ja. Und dann gibt es natürlich auch die Fälle, die tatsächlich fast den kompletten Neubau selber umsetzen und haben über 100.000 Euro an Eigenleistung. Da muss man genau wissen, welche Bank nehme ich für das Vorhaben und wie setze ich das um? Wie setze ich das vor allen Dingen in der Baukostenaufstellung? Weil die Banken sehen das sehr, sehr kritisch. Wenn du wirklich einen sehr hohen Eigenleistungsanteil hast, man selber ist davon zu 100% überzeugt, das klappt alles. Ich habe die Leute, ich kann denen vertrauen, das wird funktionieren. Und ich setze auch immer darauf, dass die Leute das auch können. Nur unsere Aufgabe ist es, ich nehme mal gerne das Beispiel wie mit der Braut, die zum Altar geführt wird, ja. Man macht ja alles im Vorhinein, bevor man heiratet, ja, schöner Anzug für den Mann, Frau, ne, nimmt vielleicht noch mal ein bisschen ab und dann Brautkleid und alles. Wir kennen das Spiel ja. Und damit dann nachher am Altar beide Ja sagen, ja. Und unser Ziel ist es natürlich, den Fall so aufzuhübschen, legal immer, ne, das soll keine Kosmetik in dem Sinne sein, dass wir irgendwelche Tricks da anwenden, die nicht funktionieren nachher oder so oder die irgendwie die Banken nicht akzeptieren, dass die Bank am Ende des Tages Ja sagt. Und so eine Baukostenaufstellung mit den Eigenleistungen, das macht am besten dann ein Architekt, der vielleicht dann auch im Bekannten, im Familienkreis ist, die Baukostenaufstellung macht und dann schön auch die Eigenleistung sauber aufführt. Und dann kann man auch wieder mit der richtigen Bank das Ganze einfach umsetzen. Das funktioniert. Alles schon Fälle gewesen, die, aber ich sage dann den Kunden auch immer, das müssen wir wirklich detailliert machen, weil die Zeiten von vor 10, 20 Jahren sind vorbei, wo die Bank mir dann 400.000 Euro einfach gegeben hat, und macht mal, ja.
Aber man merkt schon, dass die Wahl der Bank je nach Eigenleistungsanteil schon sehr unterschiedlich ausfallen kann,
Ja.
oder? Also.
Ja, weil die Bank muss glauben. Die Bank muss dir glauben, dass du das schaffst.
Ja.
Und das musst du ihr glaubhaft vermitteln können. Und das geht nur über eine Baukostenaufstellung. Und wenn du so einen großen Eigenleistungsanteil hast, dann brauchst du auch eine Aufstellung, wer ist denn am Bau tätig? Name, was hat der gelernt, welches Gewerk? Da gibt es aber dann auch entsprechende Vorlagen, die wir den Kunden zur Verfügung stellen, dass auch wirklich der Bank glaubhaft gemacht wird. Da sind Leute vom Fach am Werk, die das Ganze auch wirklich umsetzen können. Nur dann sagt die Bank, weil wenn jemand zum Beispiel ja ganz normal Vollzeit tätig ist und man sieht dann alleine schon anhand der Selbstauskunft sieht man Mann und Frau, beide Vollzeit tätig, zwei Kinder. Und wollen dann 100.000 Eigenleistungen umsetzen. Ja, wie wollt ihr das machen? Wollt ihr euch ein Jahr Auszeit nehmen oder was? Ja, das muss man einfach so klar kommunizieren, damit die Leute da nicht ins offene Messer reinlaufen. Und das schaut sich der Banker nämlich an.
Ja, klar.
Wir als Vermittler, hallo, wir wollen Geschäft machen. Wir verdienen nur, wenn wir bei der Bank was einreichen. Aber am Ende des Tages ist die Wahrheit, man muss das auch immer aus Sicht des Bankers sehen. Und der Banker ist das, der ist nicht emotional. Wir Vermittler, wir wollen natürlich, bin ich ganz offen, das will ja jeder Vermittler, jeder Fall, der reinkommt, wir wollen Umsatz machen, wollen den Kunden natürlich umsetzen. Das heißt aber auch am Ende des Tages, wir sind immer auf Seiten des Kunden und wollen natürlich den Fall bestmöglich umsetzen für den Kunden. Der Banker sitzt da null, wir reichen den Fall bei der Bank ein, der Banker guckt da drauf, der Fall muss dem Banker gefallen. Die Banker rufen mich an und sagen zu mir, hör mal, Jörg, das ist ein Fall, den musst du eh beim Vorstand vorlegen.
Ja.
Der Vorstand lacht mich aus.
Ja.
Wenn ich dem das so salopp gesagt, aber die Banker sprechen mit uns ja auch anders als wie mit dem Kunden zum Beispiel. Dem Kunden sagen die nett, freundlich, lächeln die und sagen, nee, das kriegen wir so nicht hin. Und ne? Zu uns sagen die, Jörg, kommt selten vor, aber es kommt vor. Ja. Wo ich mir dann auch denke, wo ich natürlich schon im Vorhinein weiß, ne? Aber mal nachfrage. Ja. Aber die Antworten sind immer sehr ähnlich.
Ja, das glaube ich. Dann gibt es noch, hast du noch was zu dem, was
Ja,
bei Neubau
noch. Ich
besonders
hatte noch
verbessert werden soll?
3 Punkte. Also Thema Eigenleistung ganz wichtig, aber geht da ins Gespräch mit dem Berater, geht da ins Gespräch mit der Bank. Am besten im Vorhinein immer mit einem Berater zu sprechen. Ja, Thema Eigenkapitaleinsatz ist immer auch ein Thema. Ist ein großer Hebel natürlich, um den Zins zu drücken, aber wichtig im Bereich des Neubaus ist der Einsatz. Wann setze ich das Eigenkapital ein?
Oh ja.
Da kommt jemand mit 300.000 Euro Eigenkapital, möchte aber nur 200.000 einsetzen. Okay, kein Thema. Wir tragen aber trotzdem bei uns 300.000 Euro ein. Davon einzusetzen 200.000 Euro. Die Bank sieht, ha, super, der Kunde hat viel Eigenkapital, hat noch 100.000 in der Hinterhand, Haken hinter, super Bonität, wenn der muss wahrscheinlich nicht nachfinanzieren, wenn es zu Mehrkosten kommt, schon mal sehr gut. Das muss man auch als Kunde wissen. Die Bank hat gerne Kunden, die noch Geld in der Hinterhand haben. Wenn ich 500.000 Euro habe, gebe aber nur 200 an und brauche die aber komplett auf, dann fragt sich die Bank wiederum, obwohl man so viel Geld hat.
Ja.
Ja, aber der ist ja dann auf Null. Ja, nee, der Kunde ist nicht auf Null. Ja, warum hat der Kunde das denn nicht angegeben?
Ja.
Und was auch wichtig ist für die Kondition, nur eingesetztes Eigenkapital ist nachher auch konditionswirksam, das heißt zinswirksam. Ich kann nicht sagen, ich habe 500.000 Euro auf der Bank, setze aber nur 200 ein, aber ich habe ja noch 300.000 da rumliegen, kriege ich jetzt einen besseren Zins? Nein. Ja, man bekommt nur für das eingesetzte Eigenkapital den besseren Zins. Und jetzt kommen wir zum Thema Einsatz. Das Eigenkapital ist in der Regel immer vorab einzusetzen. Das heißt, bevor ich die 500.000 Euro Kredit ausgezahlt bekomme, muss ich mein angegebenes Eigenkapital, also die 200.000 Euro, erstmal aufbrauchen. Für Grundstückskauf, für Baunebenkosten, wie zum Beispiel die Erdarbeiten, für eine Anzahlung der Bodenplatte, whatever.
Ja,
Ne?
Planungsleistung, alles.
Planungsleistung, also das, was als erst die ersten Rechnungen, die kommen, zahle ich aus dem Eigenkapital und dann zahlt immer erst der Kredit aus. Das muss man wissen. Und auch in diesem Zusammenhang muss man wissen, und das ist der weitere Punkt, Thema bereitstellungszinsfreie Zeit. Bereitstellungszinsen fallen an, wenn man aus der, es ist ein Unwort, wie ich finde, ja, wenn man aus der bereitstellungszinsfreien Zeit rausfällt. Das heißt, in der Regel hat man im Bereich des Neubaus 12 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit. Das heißt, das Geld, was bei der Bank liegt, da muss ich keine Zinsen für bezahlen. Wenn ich dann Kredit abrufe, wenn ich das Geld abrufe, zum Beispiel ich rufe 100.000 Euro ab, dann zahle ich für die 100.000 Euro erstmal nur den vereinbarten Zins, also diese, sage ich mal, 3,5%. Zahle ich dann jeden Monat für die 100.000 Euro und immer für weiteres abgerufenes Geld, wird immer aufsummiert. Wenn jetzt noch nach einem Jahr sind die 12 Monate Bereitstellungszinsen ausgelaufen, also bereitstellungszinsfreie Zeit ist ausgelaufen, zahle ich für das Geld, was noch nicht abgerufen ist, also die 200.000 Euro, die dann eventuell da noch rumliegen, zahle ich Bereitstellungszinsen, weil die Bank stellt das Geld bereit, aber man hat es nicht abgerufen. Und dafür verlangt die Bank eine Gebühr. Und die ist dann auch nochmal monatlich on top fällig. Das heißt, da muss man auch schauen, von der Planungsphase her, wann wird das Haus gestellt, wann wird der Kredit, man hat ja auch einen gewissen Zahlungsplan in den Bauverträgen drin, ja. Das muss man auch immer individuell nochmal timen, weil bei den meisten Banken 12 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit ist ausgeschöpft. Und nur wenige Banken geben mehr. Und das muss man auch schon im Vorhinein mit den Banken vereinbaren, dass man 18 oder 24 Monate haben möchte. Und man muss auch wissen, das macht nicht jede Bank.
Ja, und es kostet einen Zinsaufschlag, glaube ich, gell?
Genau, es kostet einfach jeden Monat einen Zins. Ja, ich meine,
Aber ich kann es auch vorher schon reinrechnen lassen, oder?
Gab es
Man
nicht
kann
so
sich ja
Modelle,
selber.
wo man sagt, ich will 24 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit und dann ist aber halt der Gesamtzins um 0,1 höher oder so? Ja und nein. Es gibt halt Banken, die haben halt einfach in ihrem Angebot, das sind ganz wenige Banken oder auch Versicherer, ne, also auch Versicherer geben Kredite raus, wie zum Beispiel ganz stark, finde ich, ist immer Bereich, auch im Bereich des Neubaus, die Allianz und die ERGO. Sehen wir sehr häufig bei uns. Und die geben dann auch bis zu 24 Monaten teilweise kostenfrei in Aktionszeiträumen. Aber kann auch sein, wie du sagst, dass es einen Zinsaufschlag gibt, ja, auf den gesamten Zins, wenn ich längere Bereitstellung. Also das muss man gegenrechnen, ne? Also lohnt sich der Zinsaufschlag nachher auf den gesamten Kredit, wenn ich 24 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit nehme, im Verhältnis. Ich kalkuliere damit, dass ich 12 Monate Bereitstellungszinsen für einen Betrag X bezahle, muss man gegenrechnen. Oftmals kommt es tatsächlich darauf aus, dass der Kunde sagt, 12 Monate Bereitstellungszinsen, für den Rest gehe ich ins Risiko, habe dafür den günstigeren Zins für das Gesamtvolumen.
Können aber auch durchaus vierstellige Beträge werden. Also hatte ich schon öfter, ne, dass das
Ja,
schnell 4, 5,
ja,
6, 8.000 Euro sind,
ja.
die da an
Also,
Bereitstellungszinsen anfallen. Ja.
das sind dann aber auch schon echt Extremfälle mit viel Volumen und mit viel Bauverzögerung.
Ja, wo es halt sehr lang gedauert hat, bis
Ja.
überhaupt losging, weil Baugenehmigung sich verzögert oder ähnliche Themen. Ja.
Ja. Das ist wichtig. Und als letzten Punkt habe ich jetzt noch passende Bank und Berater zum Vorhaben zu finden, ist halt das A und O. Man muss einfach sagen, und da geht es nicht nur immer um Fachwissen, sondern einfach auch um Erfahrung. Ja, weil wir sehen das auch bei uns. Die Bankenlandschaften verändern sich. Nicht die Banken selber, der Name bleibt gleich, aber wie Banken sich im Laufe der Monate und Jahre im Geschäftsprozess entwickeln. Wir haben zum Beispiel, da darf ich jetzt keinen Namen nennen, sonst wird es schwierig. Sonst kriege ich Post nachher. Aber es gibt manche Großbanken oder mir fällt da zwei bestimmte Großbanken fallen mir da ein, die haben super Prozesse gehabt vor ein paar Jahren noch. Aber seit 2 Jahren ist es total schwierig mit denen. Und das, die Erfahrung machen nicht nur wir, sondern die Erfahrung machen durch die Bank weg alle Vermittler. Ja. Und die wissen dann genau, wenn der Fall bei XY-Bank landet, oh, der ist nachher in der Kondition, im Vergleich, ist der so günstig, du musst dem Kunden sagen, es ist so günstig, aber stellt euch darauf ein, es wird nicht einfach. Da werden 100 Rückfragen kommen und die werden alles hinterfragen und es ist vor 2 Jahren noch sauber durchgegangen und wir bereiten die Fälle echt gut auf, ne? Und ich sehe es immer bei ein, zwei speziellen Banken sehe ich immer wieder, wenn ich die Rückfragenliste sehe und was die danach fordern, denke ich mir so, boah Leute, ey, wollt ihr ein Geschäft machen oder was? Ja, es ist manchmal sehr zäh, aber da kann man dann den Kunden auch darauf vorbereiten und dann funktioniert das auch. Ja,
Ich glaube, das
aber
kam jetzt auch gerade aus diesen Eigenleistungsthemen und so weiter, ne, kam, glaube ich, schon sehr gut raus, dass es wirklich sehr auf die Bank und auf den Vermittler ankommt, diese Landschaft zu kennen und wo was besser oder schlechter platziert werden kann und dass vielleicht nicht immer der günstigste Zinssatz das Sinnvollste fürs Projekt ist, ne? Das
Das
finde ich sehr
sagen wir
wichtig.
dann auch den Kunden, ne? Wir sagen ganz klar, sieht toll aus, aber bei der Bank wird es nichts, ne? Kann sein, dass die Kunden dann noch mal zu einem anderen Vermittler gehen und es dann dort trotzdem noch mal probieren oder so, ne? Aber am Ende wissen wir schon, dass die Erfahrung, die wir dann auch mit den jeweiligen Banken haben, dass das nachher auch so zutrifft, ne?
Ja, vielleicht noch ein Fall, den ich immer häufiger habe. Wenn man jetzt das Grundstück nicht komplett aus Eigenmitteln kaufen kann, ja, sondern man muss es auch finanzieren oder zu einem Teil zumindest finanzieren, dann hatte ich jetzt schon häufiger mal Gespräche mit Bauherren, die sehr stark unter Druck waren, weil sie sich ja für das Grundstück jetzt entscheiden müssen. Für Grundstücke ist ja immer noch eine begehrte Ressource, auch wenn weniger gebaut wird. Ist ja trotzdem so, dass man Konkurrenz hat, wenn man ein Grundstück kaufen möchte. Vor allem, wenn es eine gute Lage hat und so weiter. Ja. Und diese Leute versuchen dann innerhalb von 2 Wochen, ja, im Prinzip alles, was wir jetzt gerade besprochen haben und was, glaube ich, jetzt aus dem Gespräch auch schon rauskam, dass halt eine Baukostenaufstellung im Detail auch etwas Zeit braucht, um da eine richtige Schätzung zu haben. Dass man vielleicht mal Angebote vergleichen sollte bei Baufirmen, dass man vielleicht einen Vertrag verhandeln sollte und so weiter, ja. Und das versuchen die alles in 2 Wochen zu machen. Und man merkt halt einfach, ich nenne jetzt hier auch keine Namen, aber man merkt halt, dass die oft dann bei Firmen oder auch bei Hausverkäufern landen, die halt erstmal zeigen, dass alles ganz einfach und ganz schnell gehen kann, ja. Und das ist ja genau das, was die hören wollen in der Situation, ja. Weil das halt diese Drucksituation ist, wir wollen ja Grundstück und Haus dann direkt in einem finanzieren. Und damit das möglich ist, müssen wir jetzt Gas geben. Und das ist eigentlich der schnellste Weg, wie man nachher verlieren kann und mehr Kosten hat, die vielleicht das ganze Projekt sogar gefährden. Was kann man denn machen, wenn man
Lass
in der
uns
Situation ist?
das Ganze entmythisieren.
Ja.
Jetzt kommen wieder ganz viele Kommentare. Was ist das für ein Wort?
Ja.
Ja, ich weiß, gibt es das Wort überhaupt? Aber
Ja, wahrscheinlich nicht.
ein
Aber wir
Mythos.
nehmen es.
Also lass uns mal den Mythos nehmen, weil manchmal brauchen die Leute ja auch einfach nur ein wenig Hintergrund, damit auch andere Entscheidungen getroffen werden können. Und eine Wahrheit, und das ist das Thema, wenn es erstmal, weil da spricht, Zeitdruck ist eine große oder allgemein Angst steckt ja dahinter, ist ja eine Emotion. Und die muss man den Leuten nehmen. Zeitdruck ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, in jedem Video, was wir aufnehmen, fällt dieser Satz von mir. Aber ich sehe es immer wieder. Heute Morgen noch eine Anfrage reingekommen. Ja, am besten gestern brauchen die eine Finanzierungsbestätigung. Habe ich geschrieben, kriegen wir nicht hin. Alles Gute fürs Vorhaben. Soll nicht abgehoben klingen, ne? Aber wer Zeitdruck hat, der fragt auch bei 10 Leuten an und macht alle Leute wirr. Also. Zeitdruck ist immer ein schlechter Ratgeber. Was kann ich machen? Lösung. Grundstücksfinanzierung immer erst variabel. Wenn ich, was heißt variabel? Das heißt, ich nehme ein variables Darlehen auf. Variabel heißt aber im Endeffekt nur, dass ich jederzeit aus dem Darlehen rauskomme. Ich sehe hin und wieder bei uns Anfragen, da steht irgendeine Sparkasse oder Volksbank im ersten Rang im Grundbuch, weil die das Grundstück finanziert haben. Aber nicht als variables Darlehen, sondern mit einer Laufzeit von 5 oder 10 Jahren schon. Hat sich die Bank einfach mal den Kunden gesagt, wir finanzieren jetzt erstmal das Grundstück, da können wir euch einen günstigen Zinssatz anbieten fürs Grundstück und das machen wir direkt auf 5 oder 10 Jahre fest. Dann steht die Bank im ersten Rang im Grundbuch.
Und das ist eigentlich der größte Fehler, den man so machen kann, ne?
Dann ist der Fall, ja, der Fall ist tot. Für alle andere Banken. Ich übertreibe vielleicht jetzt ein bisschen. Natürlich kann man nachher irgendwie was darstellen und es stellt sich noch irgendeine Bank in den Na in den sogenannten Nachrang, also in den zweiten Rang. Aber die erste Bank kriegt immer erstmal die Kohle, wenn das ganze Ding irgendwie mal über die Wupper geht. Und wir gehen ja nie davon aus, dass irgendwie jemand zahlungsunfähig wird und den Kredit nicht mehr bedienen kann. Aber die Bank hat dieses Risiko im Kopf und am Ende sichert die sich nur über das Grundbuch ab. Und wenn da sich jemand schon auf 5 oder 10 Jahre bei der Grundstücksfinanzierung festgelegt hat, dann lege ich mich auch schon auf diese Bank fest. Das heißt, ein großer Bankenvergleich über einen Vermittler oder so ist nicht mehr möglich, weil sich keine Bank dann gerne nochmal in den zweiten Rang stellt, mit der größeren Summe auch. Ja, um dann 400.000, 500.000 in den zweiten Rang zu schreiben. Also das verbauen sich viele damit.
Und das ist aber
Weil
genau das, was man mit der variablen Finanzierung dann nicht hat als
aushebelt.
Problem.
Genau. Weil dann steht zwar die Bank im ersten Rang, das ist aber ein variables Darlehen. Das heißt, da kann natürlich immer wieder der Zins auch ein wenig schwanken. Alle 3 Monate kann der angepasst werden. In der Regel ist die Kondition auch höher. Ja, also wir haben jetzt ein Zinsgefüge von, ich sage mal, grob 3,5 bis 4% im normalen langfristigen, also in den 10-jährigen Zinsbindungen plus. Wenn ich jetzt ein variables Darlehen nehme, dann liegen wir da aktuell zwischen 5 und 6%. Aber das mache ich ja nur kurzfristig. Das heißt, das mache
Das ist
ich
ja
dann
nur
für
für 3, 4 Monate, bis man richtig geplant hat. Ja.
genau 3, 4 Monate, 6 bis 12 Monate. Damit kann man leben, weil dann habe ich Ruhe. Dann ist das Grundstück finanziert und dann komme ich auch jederzeit raus. Wenn ich dann zu einer anderen Bank möchte danach, dann übernehmen die Grundstücksfinanzierung und du kannst dann darüber die ganzen Baukosten finanzieren. Das funktioniert. Noch ein wichtiger Hintergrund zu dem Thema variables Darlehen. Es macht keine Bank und kein Vermittler gerne. Auch ein wenig wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Als Vermittler verdient man damit kein Geld. Es gibt, glaube ich, nur 1 oder 2 Banken, die dafür eine kleine Provision bezahlen. Und weil, aber dann ist der Kunde auch noch nicht mal gut gestellt, weil die Banken, die dafür ein bisschen Geld bezahlen, die haben in der Regel immer die schlechtesten Konditionen oder die sind irgendwo nur im Mittelfeld zu finden. Also es ist tatsächlich so, dass wir als Vermittler dann daran nichts verdienen. Das heißt, viele Vermittler wälzen das Thema auch gerne dann einfach nur an die regionale Bank ab vor Ort. Und die Banken selber zeichnen das Geschäft auch nicht gerne. Man könnte zwar jetzt meinen, ja, aber die verdienen doch weitaus mehr mit den Zinsen. Ja, weil der Zinssatz für so ein variables Darlehen ist doch höher als für eine 10-jährige Zinsbindung. Die wissen bei einem variablen Darlehen, dass die das nach 6 bis 12 Monaten wieder verlieren werden. Und auf eine 10-Jahres-Zinsbindung verdienen die eigentlich das Geld. Deswegen variables Darlehen ist vom Aufwand her fast genauso wie 10-Jahres-Kondition, ja, das Ganze einzudecken und das Ganze umzusetzen. Aber die Banken verdienen halt kurzfristig nur damit Geld und deswegen ist das einfach ein ungern gesehenes Geschäft. Heißt aber nicht, dass es nicht überall umsetzbar ist. Also man kriegt das schon gut umgesetzt und die machen das Geschäft auch. Aber man muss immer so ein bisschen Hintergrund verstehen, wie die Banken da so ticken.
Ja. Und es kommt wahrscheinlich auch sehr stark darauf an, auch gerade aus Sicht der Bauherren, wie viel ich denn brauche, oder? Also wenn ich jetzt in dem Bereich von, ich brauche halt noch 40, 50.000 Euro zusätzlich, um das Grundstück jetzt kaufen zu können, zusätzlich zu meinem Eigenkapital, ist ja wahrscheinlich ein bisschen anders, als wenn ich jetzt 200 oder 300.000 Euro brauche.
Ja, und da, okay, da sprichst du auch noch mal was an. Da habe ich nämlich jetzt auch noch mal einen Fall mitbekommen. Da fand ich auch sehr spannend, eher in Richtung Schade für den
Ja.
Kunden, ja, dass der da nicht richtig aufgeklärt worden ist. Also das Thema, wenn man jetzt bis 50.000 Euro, da bewegen wir uns schon im Privatkreditbereich. Alles bis 50.000 Euro, bis 75.000 Euro teilweise bei den Banken haben die gar keinen Bock drauf. Ja, jetzt bin ich ein bisschen salopp gewesen, aber es ist einfach so. Alles bis 50, 75.000 Euro, boah, was für ein Aufwand, für so einen kleinen Kredit aus Sicht der Bank. Das decken die gerne über Privatkredit ab und Privatkredit können wir ja nach Verbraucherrichtlinien auch jederzeit ablösen. Ja,
Da ist der
auch da.
Zinssatz selber dann irgendwo bei 6 oder 8% oder so, ne?
Ja, da sind die Zinssätze noch mal einen Ticken höher, aber das geht dann eher so Richtung Privatkredit. Dann würde ich vielleicht sogar noch mal überlegen, ob ich nicht doch in der Familie frage, ob man sich nicht da kurzfristig das Geld leihen kann, wenn es geht. Ja. Das zweite ist
Und
die
auch
höhere
wieder, ne, nur
Monat.
dass wir nochmal den Kontext haben, auch wieder nur, bis man es dann halt mit der Hauptfinanzierung ablöst.
Genau. Und da muss man auch wissen, wenn man einen Privatkredit auf einmal in der Selbstauskunft stehen hat. Das ist, wenn man gute Bonität hat und wenn man also ein gutes Einkommen, viel Eigenkapital, ist das in der Regel nicht das Thema. Aber man muss erstmal der Bank erklären, wo man nachher den Hauptteil finanziert und dann auch dann den Privatkredit ablösen möchte. Weil einen Privatkredit abzulösen, da muss man der Bank erstmal erklären, hör mal, der Privatkredit hier, die 50.000 Euro, sind nicht für irgendwelche Möbel oder für irgendeine HiFi-Anlage oder ein Auto ausgelegt worden, sondern die ist für ein Grundstück ausgelegt worden. Sonst kommt man in die Konsumschiene bei den Banken und das wird dann wieder, da wird man wieder so intern, ist ein weicher Faktor, wird man ein bisschen abgewertet. So, warum hat der 50.000 Privatkredit, wenn der 100.000 Euro Eigenkapital hat? Ja, oder 150.000, ne? Das sehen die nicht so gern. Das muss man dann auch gut erklären und rüberbringen, weil man löst halt keinen variablen Kredit ab, wo die Bank ja sieht, da ist ja ein Grundstück, steht da drauf, ja. Kann man auch so ein bisschen mit Monopoly vergleichen. Ja, da steht ja ein Haus auf der Straße. Ja, das muss man auch nochmal gut kommunizieren mit der Bank, dass die auch nachher den Privatkredit mit ablösen. Ohne Probleme. Ne, zu einem guten Zinssatz. Ja, also dass das in dem Gesamtgefüge mit reinkommt.
Kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen, weil das habe ich auch immer wieder so als Frage oder als Angst von Bauherren, wenn sie jetzt ihr gesamtes Eigenkapital fürs Grundstück ausgeben, steht man dann bei einer Bank genauso gut da, schlechter da, weil eigentlich ist es ja nur umgewandelt in Grundstück, aber ich habe ja nichts mehr, was ich jetzt dann ausgeben könnte und bräuchte den Kredit ja auch schon relativ
Ja.
früh dann für Planungsleistungen und so weiter.
Also grundsätzlich ist, ob man das Geld jetzt fürs Grundstück auslegt oder ob ich das Geld nachher auf dem Konto habe, macht keinen ganz so großen Unterschied. Es könnte, aber das Restrisiko bleibt immer. Wenn ich jetzt vor einem Jahr ein Grundstück gekauft habe oder vor 2, 3 Jahren, dann kann der Preis gestiegen sein. Also der Wert kann gestiegen sein laut den Gutachtern. Ja. Und dann habe ich auf einmal mehr zur Verfügung aus Sicht der Bank. Ja. Und dann kann ich auch, das macht nicht jede Bank macht das mit, ne, aber man kann es so darstellen, Grundstück mal gekauft für 130, jetzt ist es aber 150 oder 160 wert. Und dann kann man der Bank das verkaufen, dass es ja mehr Wert hat. Und dann hat man mehr Eigenkapitaleinsatz. Das funktioniert auch. Muss man auch wieder gute Storyline aufbauen, aber es funktioniert. Ja. Es kann natürlich auch umgekehrt sein,
Ja.
was aktuell so gut wie nie vorkommt, ne, dass
Ja,
Grundstück
selten.
weniger wert ist. Also man kann schon das Ganze, weil am Ende des Tages irgendwo ist das Geld ja, aber am besten ist es im Grundstück, ja. Oder halt auch noch im Bar auf dem Konto, ne? Also ich würde schon immer, und das machen auch viele Kunden, eher dahin tendieren, Geld ins Grundstück, also Grundstück kaufen aus den Barmitteln. Aber ich muss auch immer, auch jetzt im Laufe des Gesprächs, wir haben über viele Themen gesprochen, muss schon gucken, dass man noch ein bisschen Puffer in der Hinterhand hat. Ja, also 40, 50.000 Euro würde ich schon immer Minimum auf dem Konto noch haben wollen. Also ich für mich auch persönlich, ne, aber auch weil ich die ganzen Bankenhintergründe und so kenne. Und die Banken sehen das dann gerne, wenn du einmal A, das bezahlte Grundstück hast und wenn du dann noch mal zusätzlich zumindest Eigenkapital hast in
Das wäre natürlich ideal, ne?
relevanter
Aber jetzt
Form,
haben
weil die
wir
Banken rechnen ja auch. Du
ja.
brauchst noch eine Küche, du brauchst noch Einrichtung. Ist
Das
ja
wissen
alles in
wir
die
ja.
Baukosten nicht so richtig berücksichtigt dann, ne? Das wissen die Banken ja auch, ne?
Jetzt haben wir aber gerade den Fall besprochen, wenn es schon nicht ganz fürs Grundstück reicht, ne? Und wenn ich nachher wirklich auf Null wäre, wenn ich das Grundstück kaufe, dann ist es jetzt aber auch nicht schlimm, oder?
Ist nicht schlimm, aber man muss wissen, dass die Banken halt wirklich darauf gucken dann. Also da muss der Fall dann wirklich sehr gut ausgearbeitet sein von der Baukostenaufstellung und alles. Und es kann sein, dass der Fall nicht bei jeder Bank platzierbar ist, wenn man nicht sonst noch Geld in der Hinterhand hat. Ich weiß, die Videos gucken dann teilweise ein paar hundert oder ein paar tausend Leute und dann sagen die, ja, aber bei uns war das so und so überhaupt kein Problem. Kann sein, ja. Ich spreche immer durch die Brille, bestmögliche Bankenauswahl, Top-Banken und nicht, ich gehe nur zu zwei Banken hin und die machen das dann ohne Probleme, ja. Dass es darstellbar ist, davon, es ist darstellbar. Wir sprechen immer von Darstellbarkeit, ja. Dann ist es darstellbar. Aber Best Case ist es nicht. Muss man auch sagen, weil die
Klar.
Banken sehen gern noch mehr Eigenkapital in der Hinterhand.
Gut. Danke
Ja.
für deine Einblicke. Hast
Ja, gerne. Gerne,
du
gerne.
noch irgendwas, wo du sagst,
Ich
hier
gucke
super
gerade,
wichtig?
ich guck, ich habe mir viele Punkte aufgeschrieben, aber wir haben an für sich, glaube ich, ein sehr ausführliches Video wieder aufgenommen. Ich glaube, wir haben die Zeit weit überschritten.
Ja.
Nee, aber wir haben soweit grob alles. Wir können ja für die Zukunft mal uns enger takten und nicht so viele Themen reinnehmen. Und
Das müssen wir auf jeden Fall.
dann kommen wir auch mit einer halben Stunde Video aus und nicht mit anderthalb Stunden.
Ja.
Ja, nee, aber soweit war es das erstmal. Wenn, sprecht mit erstmal mit Vermittlern, mit Banken und geht's wirklich ganz offen einfach mal an, was ist überhaupt möglich. Das ist der erste Schritt. Und dann kommen die weiteren. Und wenn ihr auch einen Ansprechpartner gefunden habt, der wo ihr auch ein gewisses Vertrauen habt und wo ihr wisst, der hat einen guten Marktüberblick und alles, dann geht den Weg mit dem. Ja, es müssen nicht nur wir sein, ne, das können auch andere sein, aber der muss schon Ahnung und Erfahrung auch haben, was so abgeht. Ja.
Absolut. Also ich glaube, das kam wirklich auch raus aus dem Gespräch, dass es einfach super wichtig ist, dass jemand diese Landschaft versteht. Und weil Neubau da doch schon noch mal einfach unterschiedlich ist, weil es einfach so viele Unsicherheitsfaktoren gibt, die man halt am Anfang von so einem Projekt nicht weiß, ne? Ist es schon wichtig, da die richtigen Ansprechpartner zu haben, die einen so ein bisschen durch diese Landkarte lotsen können, damit man
Ich
halt nicht in
würde, ich
jedem
glaube, ich glaub, ein abschließendes Wort kann ich noch sagen. Ich würde immer den Berater einer KI vorziehen.
Ja.
Ganz wichtiger Punkt, ja. Ich gebe immer wieder auch mal Sachen in KIs ein und gucke, was die KI mir darunter schreibt. Das ist sehr allgemein formuliert. Es ist teilweise auch fehlerhaft, ja. Das wird sich vielleicht im Laufe der nächsten Jahre ein bisschen verändern, aber dafür ist jeder Fall teilweise zu individuell und es ist wirklich auch heute noch der Berater, der Erfahrung hat, der Fachwissen hat und Erfahrung hat, ist wirklich Gold wert für den Neubau. Oder in der Finanzierungsphase, genauso wie ihr ja auch mit eurer Expertise, als wenn man das jetzt irgendwie über KI oder so macht. Ja, ganz wichtig. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Das kann ich auch noch mal, können wir noch mal einen separaten
Da müssen
Podcast
wir, glaube ich,
machen zu
auch
dem Thema.
separat nochmal
Ja.
sprechen. Ja.
Ja,
Aber
alles klar, dann bis zum nächsten Video.
ja, vielen Dank für deine Einblicke. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und bis nächstes Mal.
Ja, danke für die Einladung. Bis dann. Ciao, ciao.